Der Roland, der will unbedingt dieses Mädchen haben. Doch da gibt es ein Problem. Seine Angebetete will einen anderen heiraten, nämlich seinen Bruder. Der Musterknabe kann seine Triebe noch unterdrücken. Noch. Bis er sich eines Tages nicht mehr unter Kontrolle hat. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. So wie beim letzten Mal muss ich diese Woche auch wieder ein bisschen raunzen und ja, ihr müsst da jetzt wieder durch mit mir. Tja, die wirtschaftliche Lage in Österreich ist nicht gerade rosig, das spürt natürlich auch die Werbewirtschaft und naja, dieser Podcast ist auch irgendwie Teil der Werbewirtschaft. Mit Jahreswechsel sind sämtliche Aufträge eingebrochen, aktuell gibt es keine einzige Werbebuchung für diesen Podcast und dementsprechend auch keine Einnahmen für mich. Und eigentlich bettle ich nicht gerne im Spenden, aber eure Unterstützung ist aktuell wichtiger denn je. Ich werde jetzt nicht verhungern, ich habe ja schließlich noch einen richtigen Job. Aber den mache ich nur Teilzeit, damit ich eben diesen Podcast machen kann. Das ist jetzt gerade leider halt wirtschaftlich, nach derzeitigem Stand, ein großes Minusgeschäft. Also würde es mich freuen, wenn ihr mich auf Steady unterstützt oder mir eine kleine Spende per PayPal zukommen lasst. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt zu etwas Erfreulichem. Ich habe euch nämlich eine kleine Ankündigung zu machen. Es wird nämlich einen ersten Live-Podcast von Mörderisches Österreich geben und ihr könnt in der ersten Reihe dabei sein. Und zwar wird dieser höchstwahrscheinlich am 5. November stattfinden. Das hängt jetzt noch davon ab, ob wir den Saal so kriegen, wie wir das gern hätten. Ich weiß, da ist noch ein wenig Zeit. Ich sage es nur jetzt, da könnt ihr euch schon mal die ganze Woche Urlaub eintragen. Wir werden uns in der Gemeinde aufhalten, wo sich das Verbrechen, das ich beim Live-Podcast berichten werde, ereignet hat. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir werden uns in den wunderschönen Ort Windigsteig begeben. Der liegt im Waldviertel und da gab es, naja, eine sehr dramatische Geschichte, die ich euch natürlich gern in Form eines Live-Podcasts näher bringen möchte. Auf die Idee hat mich übrigens der Bürgermeister von Windigsteig gebracht. Der hat mich nämlich angeschrieben und gesagt, hey Peter, willst du nicht dort meinen Live-Podcast machen? Und ich fand die Idee super, weil der Herr Bürgermeister, der ist nämlich auch einer meiner treuesten Hörer. Danke Niki an der Stelle. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir bitte ein Mail an mösterreichpodcast@gmail.com, also mit Umlaut. Der Eintritt ist frei, also nicht mit Umlaut, sondern mit OE. Ihr wisst ja schon, mösterreichpodcast@gmail.com. Der Eintritt ist frei, es gibt aber nur begrenzte Plätze. So, und jetzt eile ich schon zum heutigen Fall. Der ist öffentlich wenig bekannt. Deshalb, sage ich gleich dazu, gibt es hier und da Lücken in der Erzählung und im genauen Verlauf der Ereignisse. Ich werde euch die wahrscheinlichste Variante erzählen oder wenn ich die Lücken überhaupt nicht füllen konnte, dann sage ich euch dazu, was da jetzt eventuell nicht stimmt oder wo halt die zeitliche Abfolge nicht ganz zusammenpasst. Da viele Beteiligte heute noch am Leben sind, habe ich sie so gut wie es nur geht anonymisiert. Und der Fall ist extrem blutig, also wenn ihr da zart beseitet seid, fragt ihr euch bitte, warum ihr einen True Crime Podcast hört. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wurscht. Wie gesagt, es ist ein bisschen blutiger, also na, seid gewarnt. Willkommen im Mölltal. Der heutige Fall spielt im Mölltal in Kärnten. Das ist so eine Gegend, wie sie gerne im Werbematerial des Österreich-Tourismus abgebildet wird. Hohe Berge, winzige Bergdörfer mit den klassischen Holzhäusern und im Winter ganz viel Pistengaudi und natürlich Après-Ski. Und im Sommer kann man hier wandern und bergsteigen. Schließlich befindet sich am Ausgangspunkt des Mölltals der Großglockner, der höchste Berg Österreichs. Wir befinden uns heute in einem kleinen 200-Seelendorf, in genau so einem fast schon kitschigen Holzhaus. Rosenheim heißt das Dorf. Die nächstgrößere Stadt ist Spital an der Drau. Und wenn ihr jetzt in alten Unterlagen nach Rosenheim sucht, dann werdet ihr diesen winzigen Ort nicht finden. Der hieß früher nämlich Gschis. Ja, wirklich. Der Ort hieß Gschis. Und aus naheliegenden Gründen wurde der Name in den 50er Jahren von Gschis in Rosenheim geändert. Gute Wahl, würde ich sagen. Rosenheim steht auch auf dem Holzhaus, in dem sich der heutige Fall zuträgt. Ob da vorher ein Schild mit Gschis draufgehängt ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich fände schon ziemlich passiert, wie die jungen Leute heute sagen. Ich meine, wer schreibt schon Gschis auf seine Fassade? Da muss man schon ziemlich leiwand drauf sein. So, das ist das letzte Mal, dass ich Gschis gesagt habe. Das Haus in Rosenheim könnt ihr euch wie so ein klassisches Kärntner Berghäuschen vorstellen. Zweistöckig mit umlaufendem Balkon, mit Blümchen dran, weiß gestrichene Fenster heben sich vom dunklen Holz ab. Und rundherum eine romantische Winteridylle. Dafür haben die örtlichen Gendarmen aber keinen Blick, als sie im März des Jahres 1984 zu dem Haus rasen. Es ist kurz nach 21 Uhr abends. Die Frau G. hat angerufen. Als sie die Haustür geöffnet hat, fanden sie Blutspuren im Flur. Die Frau war völlig verängstigt und hat sich nicht ins Haus getraut und gleich die Polizei gerufen. Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Die Gendarmen wissen um die Lebenssituation der Familie G. Der Vater ist vor einigen Jahren gestorben und hat seinem jüngsten Sohn, dem Roland, das Holzhaus in Rosenheim vermacht. Dort wohnt der mittlerweile 20-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder und dessen 27-jähriger Freundin Monika. Naja, na, das stimmt nicht. Die beiden sind ja verlobt, also Freundin ist jetzt ein bisschen zu wenig gesagt, also seine Verlobte. Ja, die beiden wollen heiraten. Monika hat vor 8 Monaten ein Kind zur Welt gebracht. Das Paar ist gerade dabei, sich ein Häuschen in der Nähe zu bauen und bis das fertig ist, wohnen sie übergangsweise beim Schwager, also beim 20-jährigen Roland. Ja, kein Wunder, ist ja schließlich ihr Elternhaus. Aber die Gendarmen, die wissen jetzt, da ist nichts Gutes vor sich gegangen. Und sie sollten Recht behalten. Der Tatort. Schon im Flur sind überall Blutspuren, vor allem blutige Fußabdrücke und dicke Blutstropfen, wie sie entstehen, wenn das Blut frisch ist und von den Händen des Täters heruntertropft. In Richtung der Küche finden die Ermittler immer mehr Blut. Unter der Küchentür läuft frisches Blut hervor. Der Postenkommandant der örtlichen Gendarmerie persönlich ist am Ort des Geschehens. Er schluckt und drückt die Türklinke nach unten. Es ist abgesperrt. »Hallo?« »Ist da wer?« rufen die Beamten. Nichts rührt sich. Aus dem Hof holen die Ermittler eine Hacke. Damit brechen sie die Küchentür auf. Sie wünschten sich gleich, sie hätten es nicht getan. Auf dem Boden liegt der übel zugerichtete Körper von Monika L. Zumindest vermuten das die Ermittler, dass es sich um die Monika handelt. Denn erkennen kann man sie nicht mehr wirklich. So zugerichtet ist der Körper. Bis an die Decke ist das Blut gespritzt. Der Angreifer hat sie offensichtlich erstochen, ausgeweidet, zumindest deutet das riesige Loch in ihrer Brust darauf hin. Am schlimmsten ist aber das Gesicht von Monika zugerichtet. Offenbar hat der Mörder die Augen der Toten mit einem Küchenmesser ausgestochen. Die Gendarmen starren in 2 leere, blutige Höhlen. Offenbar hat der Täter anschließend versucht, die Leiche auch noch zu zerstückeln, was aber misslungen ist. Tiefe Schnitte an den Gliedmaßen und am Hals deuten darauf hin. Der Mörder muss regelrecht im Blut seines Opfers gebadet haben. Er muss sich damit eingerieben haben, während er die Leiche verstümmelte. Das 8 Monate alte Baby schläft nebenan im Gitterbett. Na, servus. Wer den Mord begangen hat, ist allen Beteiligten sofort klar. Es muss der 20-jährige Roland gewesen sein, der jüngste Sohn der Familie. Und von ihm fehlt jede Spur. Die Fahndung. Sofort wird eine Alarmfahndung nach Roland herausgegeben. Warum die Ermittler wussten, dass nur Roland der Mörder sein kann, dazu komme ich später. In seinem Zimmer finden die Beamten ein Buch über die Wiener Gerichtsmedizin. Detektive mit dem Skalpell heißt das. Außerdem finden die Polizisten eine Menge VHS-Kassetten mit Filmen wie »Tanz der Teufel« oder »Nackt und zerfleischt« und andere Slasher-Filme, wie sie in den späten 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre dann sehr populär wurden. Darunter natürlich jede Menge Sexploitation-Zeug. Das sind so billige Horrorfilme, in denen viel nackte Haut von der bescheuerten Handlung, den schlechten Masken der Filmmonster und der völligen Abwesenheit von schauspielerischem Talent hinwegtäuschen soll. Ich liebe solche Filme. Damals war für die Ermittler schnell klar, ein Buch über Forensik und blutige Horrorfilme, es muss sich um einen Psycho handeln. Ja, das denken sich zumindest die Polizisten. Mehr über das Thema Horrorfilme, Killerspiele und deren nicht vorhandene Auswirkung auf potenzielle Mörder, dann später im Klugschiss. Egal, auch wenn die Annahme falsch war, wissen die Kärntner Dorfgendarmen, dass ein Mörder hier frei herumrennt. Und sie müssen schnell handeln. Rolands Mutter ist völlig aufgelöst. Ihr Bub, der war doch immer so ein Lieber. Ja, das ein bisschen komisch der Monika gegenüber war. Ja, das haben sie eh gewusst. Aber doch nicht sowas. Die Ermittler finden aber noch etwas in Rolands Zimmer. Und das ist etwas verstörender als ein paar Slasher-Filme. Offenbar kam es hier zur Generalprobe der Tat. Roland hat hier mit einem Küchenmesser geübt, indem er seine Matratze zerstochen und zerrissen hat. Doch von dem Verdächtigen, da fehlt jede Spur. Mittlerweile hat sich die Bluttat in der Region herumgesprochen und erste Zeugenberichte trudeln ein. Davon sind viele, naja, wie die meisten, völlig unbrauchbar. Aber ein Zeuge hat das Auto von Roland bei einer Talstation der Bergbahn gesehen. Und tatsächlich finden die Ermittler das Fahrzeug des Gesuchten. Er ist im Schnee hängen geblieben und danach offensichtlich zu Fuß weiter geflüchtet. Roland ist daraufhin in die Talstation einer Bergbahn eingedrungen und hat sich dort mit der österreichischsten aller Speisen gestärkt. Nein, es ist nicht Schnitzel, er hat 3 Stück Apfelstrudel verdrückt. Ja, das wusste man dann im Nachhinein ganz genau. Na klar, das ganze Gemorde und die Flucht machen schließlich hungrig, da verbrennt man schon einige Kalorien. Roland hat sich dort auch einen Stift und eine Füllfeder geschnappt und schreibt einen wehleidigen Abschiedsbrief. Habe versucht, die Pulsadern aufzuschneiden, doch bin dabei nicht weit gekommen. Das blutige Tortenmesser finden die Ermittler vor Ort. Boah, naja, da hatten wir schlauere Mörder und das will was heißen, weil da waren ein paar ordentliche Armbumperer dabei. Aber der Roland ist geistig nicht wirklich über den genialen Plan zustechen, ausweiden und abhauen hinausgekommen. Die Fahndung wird ausgeweitet. Hubschrauber sind im Einsatz. 3 Tage lang wird nach Roland gesucht, bis ein Fährtenhund der Polizei anschlägt. Er hat die Witterung des 20-Jährigen aufgenommen und kann den Flüchtigen in einem ganz klassischen Versteck aufspüren. Er wird nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt erwischt. Er hat sich in einem Heustadel versteckt und wird sofort von der Gendarmerie festgenommen. Wie er geglaubt hat, wie diese Geschichte ausgeht, ist mir nicht ganz klar. Du begehst einen blutigen Mord in einem geografisch eng begrenzten Gebiet wie dem Mölltal, wo es nur eine Handvoll Dörfer gibt. Du flüchtest und bleibst aber genau in dieser recht überschaubaren Gegend und versuchst nicht mal von dort wegzukommen. Was geht in so einem Hirn vor? Die Gendarmen sind nicht erstaunt, dass sie an Rolands Handgelenken oberflächliche Schnittwunden vorfinden. Sie stammten von dem Tortenmesser und sollten wohl irgendwie seinen Selbstmord vortäuschen. Roland lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Das Standesamt der kleinen Gemeinde wird zum Vernehmungszimmer umfunktioniert. Es ist übrigens genau jenes Standesamt, in dem das Mordopfer den Vater ihres wenige Monate alten Babys heiraten wollte. Den Bruder des Mörders. Anfangs schweigt Roland zur Tat, obwohl klar ist, dass nur er der Mörder sein kann. Doch irgendwann beginnt er zu gestehen. Und das Geständnis hat es in sich. Denn die Tat hätte verhindert werden können. Roland im Blutrausch. Roland ist 20 Jahre alt und gilt in der Gegend eigentlich als ein ganz netter Bursch. Er ist gelernter Maschinenschlosser und absolviert gerade seinen Grundwehrdienst beim Bundesheer. Beim Heer wurde er sogar für seine guten Dienste belobigt. Später will Roland einmal zur Gendarmerie wechseln. Seinen Aufnahmetest hat er schon bestanden. Sobald er also mit dem Bundesheer fertig ist, kann er zur Polizei gehen und Polizist werden. Nachbarn beschreiben ihn als zuvorkommenden, höflichen jungen Mann. Roland ist beliebt und angesehen. Wenn er mit seinem Auto an Wasserlaken vorbeifährt, dann tut er das ganz langsam, damit Passanten ja nicht nass gespritzt werden. Zumindest steht das so in Spuren des Bösen von Alexandra Wiener. Ich finde solche Zuschreibungen ja immer so ein bisschen unglaubwürdig. Wer erzählt schon von langsamen Vorbeifahrten an Wasserlaken? Das klingt so ein bisschen wie eine der Geschichten, die Nachbarn dann im Nachhinein erfinden und die dann von Journalisten gerne aufgenommen werden, damit sie schreiben können, es habe sich beim Mörder um einen völlig ruhigen und unscheinbaren Menschen gehandelt. Diese Geschichten funktionieren doch immer gleich. Tja, diese Zuschreibung des ruhigen Menschen stimmt halt nicht. Denn die Tat hat sich vor langer Zeit bereits abgezeichnet. Um die Motive zu verstehen, muss man 3 Jahre in die Vergangenheit gehen. Rolands Vater ist frisch verstorben, er hat das Haus geerbt. Im Haus lebt auch damals noch sein Bruder, der ist 7 Jahre älter, also 24 Jahre alt. Seine Freundin Monika, die lebt dort auch und die ist gleich alt, also auch 24. Monika ist eine wirklich bildhübsche junge Frau. Und der Roland, der verschaut sich so ein bisserl in die fesche Kärntnerin. Nur das wundert mich nicht. Auf dem einzigen Foto, das ich finden konnte, ist eine junge, hübsche, blonde Frau mit schulterlangen Haaren zu sehen, in damals ganz klassischer, getüpfelter Bluse. Ja, die schaut wirklich fesch aus. Aber die junge Frau ist natürlich mit seinem Bruder zusammen und die merkt gar nicht, dass der 17-jährige Teenager sich in sie verliebt. Heimlich beobachtet Roland seine zukünftige Schwägerin und malt sich aus, wie schön es wäre, mit ihr zusammen zu sein. Doch leider geht das natürlich nicht. Mit der Zeit schlagen Rolands Gefühle um. Aus der Schwärmerei wird Liebe, und als diese nicht erwidert werden kann, wird sie zu Hass. Wenn er sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben, denkt sich Roland. Wobei er sich das nicht willentlich denkt, zumindest sagt er das. Es sind die Stimmen in seinem Kopf, die ihm befehlen, der jungen Frau etwas anzutun. Es ist der 11. Mai 1981, also knapp 3 Jahre vor dem Mord. Da schnappt sich der 17-Jährige ein Messer und geht plötzlich auf die nichtsahnende Monika los. Er will auf sie einstechen, doch Monika kann sich wehren und Roland abschütteln. Dennoch gelingt es dem jungen Mann, Monikas Pullover zu zerschneiden. Sie trägt Stichverletzungen an den Brüsten davon und hat auch schwere Abwehrverletzungen an den Händen. Monika hatte seitdem panische Angst vor ihrem Schwager. Ja, und jetzt wird die Geschichte ein wenig unklar. Es ist nämlich nicht bekannt, ob Roland dafür vor Gericht gestellt wurde oder ob die Familie da den Deckel drauf gehalten hat. Auf jeden Fall lebt Monika mit ihrem Schwager weiterhin im selben Haus, was ich schon für einigermaßen verrückt halte. Mehr noch, sie und ihr Verlobter leben weiterhin mit Roland unter einem Dach, als sie ein wenige Monate altes Kind haben. Er sieht manchmal völlig fremd aus, hat Monika über ihren Schwager gesagt. Roland selbst war seine Tat auch unheimlich und er bat seine Mutter um Hilfe. »Bitte bring mich zu einem Arzt, da ist etwas Unheimliches in mir«, hatte er gesagt. Roland wurde zu einem Psychiater nach Klagenfurt gebracht, der Roland und seine Mutter gleich einmal beruhigt. Ah, das sind nur pubertäre Schwierigkeiten. Ach, die 80er, wo man mit einem Messer auf seine Schwägerin losgehen kann, damit wahrscheinlich straffrei davonkommt und einem selbst der Psychiater ausrichtet, dass es nur an den Hormonen und dem Stankelfieber liegt und dass sich das alles schon wieder legen wird. Tja, wie ihr ja nun wisst, hat sich da gar nichts gelegt, denn die Stimmen im Kopf von Roland lassen sich nur noch mit Mühe unter Kontrolle halten. Die Mordnacht. Immer wenn Roland getrunken hat, dann werden die Stimmen stärker. Und der junge Mann wählt eine Strategie, die eigentlich gar nicht unvernünftig ist. Er trinkt einfach keinen oder nur sehr, sehr wenig Alkohol. Ich meine eine Therapie in einer geschlossenen Einrichtung, räumliche Trennung von der Schwägerin und wahrscheinlich viele, viele Medikamente wären besser gewesen. Aber für die Möglichkeiten eines 20-Jährigen im Kärntner Mölltal der frühen 80er ist das eh schon recht reif, finde ich. Noch dazu ist Monika häufig mit Roland allein. Der Vater ihres Kindes ist nur am Wochenende zu Hause, weil er einen Job in München angenommen hat. Auch die Mutter von Roland lebt nicht mehr in dem Haus. Ob sie einen neuen Mann gefunden hat oder den erwachsenen Söhnen nicht auf den Geist gehen wollte und deshalb ausgezogen ist, das ist nicht ganz klar, ist aber letztendlich auch wurscht. Am Tag der Tat, im März 1984, war die kleine Tochter von Monika und seinem Bruder, also von Rolands Bruder, schon auf der Welt. Und schon bald wird das Paar ins neu gebaute gemeinsame Heim umziehen. Das passt Roland natürlich gar nicht. Er kann nicht zulassen, dass seine Monika ihn verlässt. Der Gedanke bleibt ihm im Hinterkopf. Aber Roland verdrängt ihn. Und zwar mit der österreichischsten aller Ablenkungen. Er geht gemeinsam mit seinem Bruder Skifahren. Es ist ein sonniger Wintertag und Roland ist mit seinem Bruder und einigen Freunden am Mölltaler Gletscher unterwegs. Nach der Skitour kehren sie in eine Hütte ein, nur zum Après-Ski. Dort passiert, was Roland eigentlich vermeidet. Er trinkt Alkohol, und zwar nicht zu knapp. Einige Gläser Bier und einige Jagertee schüttet er sich hinein. Wer es nicht kennt, Jagertee ist je nach Art der Zubereitung eine Mischung aus Tee mit einem Schuss Schnaps oder Schnaps mit einem Schuss Tee drin. Ja, wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf den Wirten an. Roland fährt früher nach Hause. Er hat jetzt im Rausch nur noch Gedanken für Monika. Er geht in die Küche und nimmt sich ein Messer. Er geht in sein Zimmer und übt schon einmal. Er sticht dutzende Male auf seine Matratze ein, bis sein Bett nur noch in Fetzen hängt. Dann wartet er noch ab. Sein Bruder ist nach Hause gekommen, doch der muss sich eh bald auf den Weg nach München machen. Ab ca. 19 Uhr wäre er allein mit Monika. Er muss erst um 22 Uhr wieder in der Kaserne sein. Er hat also 3 Stunden für seine Tat. Geduldig wartet er, mit dem Messer in der Hand, bis sein Bruder das Haus verlassen hat. Danach geht er in die Küche, wo Monika gerade ein Essen zubereitet. Der kräftige junge Mann reißt die zierliche Frau herum. Die ist völlig überrascht und bevor sie reagieren konnte, hat sie schon das Messer im Unterbauch stecken. Roland zieht es heraus und sticht wieder zu. Ganz so, wie er es vor 3 Jahren schon getan hat. Nur diesmal ist er viel entschlossener. Wie im Blutrausch sticht er auf die junge Frau ein. Im Nebenzimmer schläft das Baby. Monika fleht um ihr Leben. »Denk doch an mein Kind«, haucht sie, bevor sie zusammenbricht. Roland ist aber noch nicht fertig. Er beginnt, die Leiche zu verstümmeln. Er schneidet den Brustkorb auf und reißt der Toten das Herz heraus. Später sticht er ihr noch beide Augen aus. Der Versuch, das Opfer zu zerstückeln, schlägt fehl. Er muss regelrecht im Blut gebadet haben. Zumindest liegen das die Spuren nahe. Im Bericht eines Gerichtsmediziners heißt es, der Tatort erinnert an eine Blutorgie, wie sie bei sogenannten schwarzen Messen von Satans Anhängern abgehalten werden. An dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass man in den 80er Jahren tatsächlich davon ausging, dass Satanskulte überall im Geheimen aktiv sind und dem Teufel Menschenopfer darbieten. Heute wissen wir, von einigen Einzelfällen kompletter Spinner einmal abgesehen, gibt es keine organisierten Satanskulte und schon gar keine massenhaften rituellen Tötungen von jungen, hübschen Frauen. Diese Erzählung lässt sich auf eine einzelne Person und ihren etwas schwindlichen Therapeuten zurückführen, aber dazu werde ich nochmal in einem künftigen Klugschiss mehr zu sagen haben. Heute kennt man die Erzählung unter Satanic Panic und es ist ein prototypisches Beispiel, wie Desinformation funktioniert. Tja, in den 80ern wusste das der Gerichtsmediziner natürlich nicht besser, aber er hat ja auch nur die grausige Szene beschrieben, so wie er sich so Satanskulte halt vorstellt. Und das macht den Mord, wie ich finde, ja eigentlich nur noch schlimmer. Ob die Tat jetzt auch eine sexuelle Komponente hatte, konnte ich nicht restlos klären, aber es ist eh so schon grauslich genug. Seine Flucht hat Roland schließlich improvisiert, als sein Alkohol- und Blutrausch nachgelassen hat. Er hat eigentlich geglaubt, dass er erst als abgängig auffällt, wenn er nicht zum Dienst in der Kaserne erscheint. Aber seine Mutter hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die kam nämlich um 21 Uhr zu dem Holzhaus. Sie wollte sich von ihrem Sohn verabschieden, der wieder die ganze Woche beim Heer war. Ja, damit hat er aber nicht gerechnet, der Roland. Naja, und seine Mutter hat daraufhin die Blutspuren entdeckt und die Gendarmerie gerufen. Und es kam zu jenen Szenen, die ich am Anfang schon geschildert habe. Der Prozess. 9 Monate später steht Roland G. vor dem Landesgericht Klagenfurt und fleht unter Tränen: Bitte geben Sie mir die Höchststrafe, aber ersparen Sie mir die Tat noch einmal zu schildern. Das Urteil der Geschworenen lautet dementsprechend 20 Jahre. Roland wird als Jugendlicher verurteilt. Mehr als 20 Jahre gehen da gar nicht. Und wenn euch das schon milde vorkommt, wartet's kurz ab. Roland entgeht nämlich der Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, wie Strafanstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher heute heißen. Ein Gerichtsgutachter erklärte Roland für die Tatzeit für zurechnungsfähig und damit forderten weder das Gericht noch die Geschworenen diese Maßnahme. Roland ist also seit spätestens 2004 wieder ein freier Mann. Seine Nichte, die im Nebenzimmer schlief, als er ihre Mutter abschlachtete, ist bald 41 Jahre alt. So, jetzt zur Aufheiterung noch ein kleiner Funfact. Ratet mal, wie der Hund geheißen hat, der Roland letztendlich im Heustadel aufgespürt hat. Tasso, also der zweithäufigste Hundename nach Kommissar Rex. Klugschiss zum Schluss. Killerspiele und Horrorfilme. Bei unserem heutigen Täter hatte man ja VHS-Kassetten mit Horrorfilmen gefunden und daher war klar, es muss sich um einen Psycho handeln. Ich meine, dass es sich um einen Psycho gehandelt hat, war jetzt Zufall, aber die Horrorfilme und die VHS-Kassetten hatten damit nichts zu tun. Und deshalb wollte ich einmal kurz auf dieses Argument und die unsägliche Killerspieldebatte eingehen. Wenn ihr meinen Browserverlauf anschaut, meine Steam-Spielebibliothek und dann noch meine DVD-Sammlung, dann kommt ihr drauf, der Peter, der ist der Erzpsycho, der Großfürst garstiger Grauslichkeit, der Perverso-Peter. Ja, es stimmt. Ich liebe blutige Horrorfilme. Bei Terrifier 1, 2 und 3 könnte ich mich vor Lachen zerkugeln. Die Evil Dead-Reihe gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Und wenn in Brain Dead der Rasenmäher angeworfen wird, um Zombiehirne zu verschieren, dann habe ich den Spaß meines Lebens. Und ich spiele Killerspiele. Viele davon. Das gehört nämlich zu meinem Beruf. Ich muss nämlich, oje, ich armer Peter, muss nämlich manchmal Videospiele auch testen. Ich habe in Battlefield mehr Leute über den Haufen geschossen, als ich zählen kann. Ich habe in Doom Dämonen zergatscht, in GTA 5 Zähne ausgerissen, Headshots verteilt und in Dead Space Gliedmaßen amputiert. Und ja, sehr, sehr viele Feinde habe ich in Gears of War mit der Motorsäge zerteilt. Stumpft mich das ab? Na klar. Horrorfilme wie The Conjuring finden total viele Leute unfassbar gruselig. Ich schlafe regelmäßig dabei ein. Schockieren mich besonders blutige Tode in Videospielen? Ja, meistens nur ganz, ganz kurz. Bin ich deshalb ein psychopathischer Massenmörder, der das alles gerne in echt erleben möchte? Nein. Ich kann schon nicht mal hinschauen, wenn meiner Katze Blut abgenommen wird, weil ich am Phantomschmerz sterbe und vor Mitleid. Und das ist völlig normal, weil gesunde Menschen zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Killerspiele machen einen nicht zum Amokläufer. Blutige Horrorfilme erhöhen nicht die Gewaltbereitschaft. Düstere Metal-Musik, die ich auch ab und zu mal höre, macht euch nicht zum Mörder. Millionen von Spielern konsumieren gewalthaltige Inhalte, während Amokläufe extrem selten bleiben. Auch wenn das in den Medien immer ein bisschen anders wirkt, das liegt einfach daran, weil die Berichterstattung viel intensiver ist als früher. Studien der Universität Bonn zeigen, dass exzessives Spielen zwar emotional abstumpfen kann, ja, schuldig, aber nicht automatisch zu Gewalttaten führt. Trotz steigender Verkaufszahlen von Gewaltspielen ist die Jugendgewalt in den USA seit den 1990ern zurückgegangen. Gäbe es eine Verbindung, dann wäre eine Gewaltepidemie zu erwarten, sagt Patrick Kierkegaard von der University of Essex. Aber das passiert halt nicht. Der Trick heißt, auch hier wie so oft im Leben, Medienkompetenz. Jugendliche mit höherer Bildung zeigen bessere Fähigkeiten, mediale Gewalt als fiktiv zu identifizieren. Naja, und die Wirkung hängt halt stark auch von individuellen Bewältigungsstrategien ab. Die Forschung selbst zeigt jedenfalls keinen einfachen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen Gewalttaten und gewalttätigen Videospielen oder Filmen. Während Mediengewalt allein nicht zu Mördern macht, können sie bei bereits vulnerablen Jugendlichen aber als zusätzlicher Risikofaktor wirken. Aber das sind, wie gesagt, die Minderheit und sehr extrem wenige Fälle. Entscheidend ist die individuelle Disposition und das soziale Umfeld. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Killerspieldebatte der späten 2000er Jahre. Da haben sich ja allerhand falsche Experten mit fachlich unfundierten Meinungen hervorgetan. Und es hat einen Grund, warum wir diese Diskussion heute nicht mehr führen. weil es sie einfach nicht gibt. Das dumme Verbrechen. Solale, und zum wirklichen Abschluss habe ich mir gedacht, ich bringe euch noch eine lose Rubrik dumme Verbrechen. Hier möchte ich nur kurz Verbrechen vorstellen, die von besonderen Gescheiterln und Hirnädeln begangen wurden. Und das muss jetzt nicht zwingend aus Österreich sein, denn dumme Verbrechen gibt es nämlich überall, nicht nur bei uns. Heute geht es um ein Verbrechen aus Rostock, das am Ende dann doch keines war. Oder doch? Ich weiß nicht. Ein Spaziergänger war mit seinem Hund bei der alten IFA-Ruine in Rostock spazieren. Dort machte er eine grausige Entdeckung. Er ging von einer Leiche aus und alarmierte die Polizei. In einem blauen Plastiksack, ihr wisst schon, die Art, die man in schwedischen Möbelhäusern kauft, ragte ein Büschel Haare, ein Kopf einer Frau und ein Arm hervor. Naja, und die Polizei, na, die rückte gleich mit einem Großaufgebot an, darunter Mordermittler und Drohnenpiloten. Die Beamten sperrten das Abrissgelände ab und erleuchteten den dunklen Tatort. Die Drohne machte Aufnahmen aus der Luft. Am Boden wurde der Nahbereich fotografiert. Es wurde alles abgesperrt, nur dass man ja keine Spuren zertrampelt und dass dann nichts kaputt gemacht wird. Erst 5 Stunden später gingen die Einsatzkräfte an die ersten Körperteile überhaupt heran. Vorher war so Tatortarbeit rundherum angesagt. Tja. Nach wenigen Minuten war schließlich klar, dass es sich um keinen Menschen handelt, sondern eine lebensecht aussehende weibliche Sexpuppe. Diese war an einigen Stellen angezündet worden. Offenbar hatte sie ihren Liebesdienst nicht wie erwartet erfüllt. Demnach hatte sich wohl jemand über sie geärgert und wollte sie loswerden. Die Polizei hat die geschmähte Plastikliebhaberin fachgerecht entsorgt. Ja, macht's das nicht, die Dinger sind sauteuer. Ja, und das war sie, die 88. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen, das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge, weil die Frage aufgetaucht ist. Die findet ihr bei Steady unter Posts. Da gibt es dann einen Artikel, der heißt Sonderfolge für Mitglieder. Da könnt ihr dann draufklicken und darunter findet ihr dann die Folge als MP3 zum Download. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder vom Haus des Tatorts und vom Mordopfer. Wenn euch ein monatliches Abonnement zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an Anja, Kerstin, Doris, Ines, Günther, Sandra und Franz, die diesen Podcast auf die eine oder andere Art unterstützen. Wenn ich mir was wünschen darf, dann ist das natürlich Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine E-Mail-Adresse namens mösterreichpodcast@gmail.com, also alles mit OE geschrieben, also Oesterreich. An die könnt ihr euch wenden. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei. Dort könnt ihr den Podcast anschauen. Und dort freue ich mich natürlich auch sehr über jedes Like und jedes Subscribe. Da haben wir vor kurzem die 3000er-Marke an Abonnenten geknackt und ich habe eine riesige Freude. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hightech rein. Das ist ein neues Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir, in dem wir die Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich aufbereiten. Garantiert ohne Techno-Mambo-Jumbo und leicht verständlich. Aber auch die Nerds unter euch können sicher auch noch etwas Neues lernen. Ja, und es geht auch manchmal um Killerspiele. Hightech gibt es überall, wo ihr die besten Podcasts findet. So, und jetzt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Am 5.5. um 18 Uhr gebe ich ein Online-Seminar. Da geht es aber nicht um Morde oder verrückte andere Dinge. Also es wird niemand aus dem Leben befördert, sondern es heißt die Fake News Freak Show, eine kriminalistische Aufarbeitung des Einflusses von Trump, Musk und Co. auf Europas Medienpolitik. Ja, ihr hört schon, ich mache das in meiner Kapazität als Journalist und nicht als True Crime Podcaster. Also wenn euch das interessiert, schaut's vorbei. Ich glaube, es wird ganz lustig. Ich verspreche euch, ich mache auch so Bilder mit so roten Faden und so. Das wird, glaube ich, ganz cool. So, genug geschwafelt. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint überall, wo ihr die geilsten Podcasts hören könnt. Am einfachsten, ihr schaut einfach auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem dürft ihr mir auf Instagram unter @moepodcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen und sehr viele Katzenfotos. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Zündet nicht eure Sexpuppen an. Bussi und Baba.